wieder einen ziemlich drastischen Themenwechsel durchführen. Ich gehe jetzt einmal in die Software rein, in die Betriebssysteme. Ich gehe davon aus, dass wir alle die Betriebssysteme vorlesen, die dem Programmierung gehört haben. Ich möchte eigentlich nur auf einige Unterschiede herausarbeiten, die Echtzeitbetriebssysteme von den klassischen Betriebssystemen unterscheiden. Relativ schnell machen, und zwar schauen wir uns doch mal dieses Bild an, das Sie schon kennen. Wir haben hier also eine Komponente, und zwar ist die Komponente eine Komponente, die programmierbar ist. Wir haben also eine CPU und haben dann hier ein Betriebssystem, das in diese Hardware zurechtfügt, dass Sie mit Ihrer Applikation relativ einfach die Hardware ansprechen können. Sie brauchen Sie ein API, Application Program Interface, das normalerweise durch System Calls als Betriebssystem definiert sind. Was aber sehr oft übersehen wird, Sie brauchen natürlich auch noch ein Resource Interface, nämlich ein Interface, mit dem Sie die einzelnen Befehle ausführen können. Und es wird des Öfteren übersehen, es wird auch ein Interface, das ganz wichtig ist, um die Applikationssoftware ausführen zu können. Sie sagen eben, in diesem Entwurfsvorgang, der technologieagnostisch ist, wie wir ihn behandelt haben, könnten Sie diese ganze Funktionalität auch in einen ASIC oder in einem FPGA reinlegen. Das heißt, wir wollen uns hier, indem wir das Ganze betrachten, nicht unbedingt festlegen, dass das alles in CPU orientiert sein muss, obwohl natürlich die Vorlesung Betriebssysteme auf CPU-Orientierung hinauslaufen, aber Sie müssen das immer mit dem entsprechenden Abstand sehen. Und eine Tendenz, die wir vor allem im Hinblick auf diese Multiprocessor-System und Chips sehen, ist, dass man diese gesamte Betriebssystemfunktionalität selbst in Komponenten aufteilt und diese monolithischen Betriebssysteme eigentlich auflöst in eine gewisse zentrale Betriebssystemfunktion, die innerhalb einer Komponente läuft und dann Supportfunktionen, die von anderen Komponenten ausgeführt werden. Beispiele für diese Supportfunktionen, zum Beispiel Security. Sie können sich eigene Komponente vorstellen, die einfach nach entsprechenden Vorgabe der Schlüssel die Daten verschlüsselt oder entschlüsselt. Mit spezieller Hardware, die jetzt diese Krypto-Algorithmen sehr schnell in hardwaremäßig laufen lässt und die jetzt auch aus dem Betriebssystem rausgelöst wird. Ein anderes Beispiel für eine solche komponentenbasierte Betriebssystemstruktur würde irgendein Input-Output-Controller sein. Der muss aber im System Standard Nachrichten und Sie sagen jetzt die Nachrichten, wenn die aufs Internet gehen oder wenn die auf irgendein spezielles Prozessinterface auf die Platte gehen, so gehen Sie in eine eigene Einheit, die dann eben diese Datentransformation und Steuerung der Hardware vornehmen. Ein drittes Beispiel wäre zum Beispiel eine Memory Management Komponente. Das heißt, Sie haben eine Komponente, die Transactional Memory realisiert, die deshalb aus dem Betriebssystem herausgelöst wird. Also es gibt viele Funktionen, die man rauslösen kann aus dem Betriebssystem, und das ist eigentlich die Tendenz, die man bei modernen Betriebssystemen, die in Zukunft für diese Multiprocessor-Systeme und Chips kommen wird, zunehmend sehen wird. Wenn man in sicherheitskritische Anwendungen geht, dann möchte man eigentlich das Ganze deterministisch machen, wie schon erwähnt, auch für diese ganze DMR. Ich habe hier einen Text zitiert aus einem Dokument aus der AWI, das ist für die Luftfahrtindustrie, und zu erwähnen, dass die Luftfahrtindustrie im Hinblick auf die Sicherheit sicher die weitesten fortgeschrittene Industrie ist, und die sagen, dass wir eigentlich in einem sicherheitskritischen Betriebssystem möglichst wenig dynamische Mechanismen haben, sondern alles statisch und vorprogrammiert. Schränkt natürlich die Flexibilität sehr stark ein, ist aber natürlich wesentlich leichter zu zertifizieren. Das hier ist ein gewisser Spannungsfeld zwischen Determinismus auf der einen Seite und Flexibilität auf der anderen Seite zu sehen, und die normalen Betriebssysteme, wie hier in einem PC oder von Apple, die sind natürlich auch nicht mehr Flexibilität ausgelegt, und damit ist mit diesen Deterministik und Statik. Ist der weniger. Das ist also ein wesentlicher Unterschied zwischen Betriebssystemen für sicherheitskritische Echtzeitsysteme und Betriebssystemen für den allgemeinen Umlauf, ist dieser hier wesentlich konservativere Ansatz in der gesamten Betriebssystemstruktur. Was jetzt sinnvoll ist, dass wir, wenn wir jetzt unsere Software untersuchen, wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Tasks. Das sind die Simple Tasks und die Complex Tasks. Das ist wichtig aufgrund der des Zeitverhaltens. Simple Tasks sind das, die Sie vom Anfang bis zum Ende ausführen können, unter der Annahme natürlich, dass Sie die CPU zur Verfügung gestellt haben. Und Complex Tasks sind das, die im Task selbst einen Synchronisationspunkt haben. Also zum Beispiel ein Wait Statement. Wait Statement ist Ihnen allgemein bekannt, Papieroperation, eine Semaphore-Operation. Warum ist es so wichtig, zwischen diesen beiden Tasks aus der Sicht der Echtzeit-Datenverarbeitung zu unterscheiden? Was glauben Sie, warum das so wichtig ist?
Der Complex-Task unter Umständen nicht deterministisch ist von Anfang her, weil man nicht weiß, wer jetzt gescheduled wird bei Wait-Statements.
Richtig, genau das ist der Punkt, dass die Frage der Laufzeitabschätzung ist bei Simple Task reduziert auf den Task selbst. Da können Sie, wenn Sie den Task kennen, die CPU-Frequenz kennen, können Sie sagen, der Task wird maximal so lange laufen, das ist diese Worst-Case-Execution-Time. Hier hingegen können Sie bei der Analyse des Tasks nicht mehr feststellen, wie lange er brauchen wird. Das Problem der Laufzeitabschätzung wird zu einem Systemproblem. Das heißt, Sie müssen alle anderen Tasks, mit denen der kommuniziert, mit analysieren und Sie haben plötzlich hier eine Systemvernetzung, sozusagen alle Tasks sind vernetzt über diese Wait-Statement. Das heißt, die Laufzeitabschätzung hier ist nur möglich im gesamten Task-System gegen jeden einen einzelnen Task. Natürlich ist das ein einzelner Task abzuschätzen, viel leichter als ein Task-System abzuschätzen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn man dies unterscheidet. Wie kann man sich hier helfen? Man kann natürlich Synchronisationskonstrukte wie Wait-Statement immer außerhalb des Tasks legen. Sozusagen zu Beginn des Tasks legen, hat man zumindest Task-Abschnitte, die abschätzbar sind und diese ganzen Synchronisationsprobleme sind dann außerhalb des Tasks, die müssen auf Systemebene behandelt werden. Wir gehen also kurz zu den S-Tasks und den C-Tasks. Und es gibt jetzt verschiedene Task-Strukturen von der Steuerung aus gesehen. Und die einfachste Steuerung ist natürlich ein zeitgesteuertes System, wo Sie Tabellen haben, wo für jede Zeit vorgegeben ist, welcher Task zu dieser Zeit laufen muss. Und so laufen auch ganz einfache Echtzeitsysteme aus, wir haben irgendein kleines Betriebssystem, das Ihnen eine Tabelle hat und genau sagt, periodisch natürlich, wann welcher Task zu laufen ist, damit ist das ganze Scheduling relativ einfach. Sie haben aber sehr inflexible Strukturen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese statischen Strukturen ein bisschen flexibler zu machen, zum Beispiel durch die Einführung von Server-Tasks. Das werden wir uns später noch kurz anschauen. Das Ressource, und erinnern Sie sich, was wir zu Anfang gesagt haben, Deterministik einfach klar. Ist klar, dass in vielen sicher kritischen Systemen die Zeitsteuerung die dominante Art des Vorgehens ist. Ist auch das Ressource-Management relativ einfach, wenn Sie haben eine fixe CPU-Allokation, zum Beispiel, Sie haben eine Anzahl von Tasks und Sie machen einfach TDMA-Schema und geben jeden Task, also der Millisekunde der CPU. Sie versuchen, alle gemeinsamen Ressourcen möglichst zu vermeiden. Das heißt, Sie haben keine gemeinsamen Queues im Betriebssystem, wo der eine Task die Queue voll machen kann und der andere dann keinen Platz für seine Daten findet, sondern Sie machen alles getrennt. Sie folgen also ein ganz extremes Partitioning innerhalb des Betriebssystems vor, damit Sie verhindern, dass ein Task zu einem anderen Task indirekte Wechselbeziehungen aufbauen kann und den damit. Da gibt es verschiedene Betriebssysteme, die das können, zum Beispiel das Lossektime im Automotive-Bereich. Das ist also ein Beispiel für so eine Task-Control in einem einfachen System, für einen Dispatcher, eine Tabelle und das ist es. Wenn wir uns die Zustände von den Tasks anschauen, dann ist auch in so einem einfachen System das Task-Zustands-State-Diagramm relativ einfach. Ein Task ist entweder aktiv oder inaktiv und wenn er aktiv ist, wird er CPU bekommen und hat eine CPU bekommen, wenn er inaktiv ist, ist er eben ein Zustandsthema, ein ganz einfaches System. Wenn Sie jetzt natürlich anfangen, mit mehreren Tasks zu operieren, dann können Sie diese Zustandsdiagramme etwas ausbauen und können bei den aktiven Tasks zwischen zwei Zuständen unterscheiden, dem Ready und dem Running. Zustand Ready ist, dass er könnte laufen, hat aber die CPU nicht. Es gibt eine Mail, einen Scheduler, der entscheidet, aufgrund der Zeitanforderungen, wer wann laufen kann, noch relativ einfach. Wenn Sie aber jetzt einen Schritt weitergehen und die Complex-Task haben, Da sehen Sie, dass das Zustandsdiagramm selbst schon komplizierter wird, wenn es nicht nur den Zustand Running und Ready, was jemand zwischen Zustand blockt. Und diese ganzen Zustände jetzt abzusetzen, erhöht natürlich mit sicherlichen die Komplexität des Schedulers, weil dieser Blockzustand, von dem ich früher schon gesprochen habe, macht die Sache nicht einfacher, sondern also wesentlich komplizierter. Gut, zu dem Resource Management wollen wir uns hier nur kurz sagen, da kommt natürlich in der Praxis mit diesen statischen Zuweisungen der Ressourcen nicht an. Es gibt viele Anwendungen, die eine dynamische Ressourcenzuweisung brauchen. Damit kommt dann das Problem des Scheduling. Und es ist in vielen Echtzeitsystemvorlesungen, ich weiß nicht, 60% oder 70% des Stoffes ist über Scheduling. Es ist in unserer Vorlesung anders. Ich möchte dann in der nächsten Hälfte dieser Vorlesung habe ich einen Block über Scheduling. Aber ich betrachte das nicht als das einzige Thema, das meine Echtzeitsysteme behandeln, wie Sie gesehen haben, mit vielen anderen Themen, die genauso wichtig sind. Was hier wichtig ist, wenn man so ein dynamisches Scheduling haben will, dass man ein Möglichkeits-Scheduling-Verfahren verwendet, oder in Sicherheitsbedingungen muss man sie verwenden, die in ihrer Komplexität und ihrem Laufzeitverhalten abschätzbar sind, und das selbst, das sie sehen, ist nicht trivial. Das ist eine komplizierte Sache. Schauen wir uns also eine weitere Funktion, also dieses Scheduling, möchte ich hier nur kurz erwähnen, das kommt in der nächsten Vorlesung. Die weiteren Dinge, die ein Echtzeitbetriebssystem von einem Nicht-Echtzeitbetriebssystem unterscheidet, sind die ganzen Zeit-Services. Und hier ist es wichtig zu unterscheiden, konzeptionell, zwischen der Echtzeit und der Verarbeitungszeit. Das sind zwei unterschiedliche Zeitphasen. Wir haben das schon erwähnt, erwähnen Sie sich Temporal Control, Logical Control ganz zu Beginn der Vorlesung. Echtzeit und Verarbeitungszeit sind zwei unterschiedliche Zeitphasen, die miteinander wenig zu tun haben. Sie sind nicht ganz unabhängig, aber sie sind nicht eng gekoppelt. Und es wird sehr oft der Fehler gemacht, dass man Echtzeit und Verarbeitungszeit sozusagen gleichsetzt. Das ist ein ganz großer Fehler. Echtzeit ist die Zeit, die bestimmt wird durch den Standard der Zeit, durch die AI, durch dieses Zeitbüro, die von außen vorgegeben ist und die man nicht ändern kann. Und die Echtzeit ist die Zeit, die normalerweise entscheidend ist für die Wirkung eines Systems nach außen. Das heißt, die Prozesse, die chemischen Prozesse, die physikalischen Prozesse, die laufen alle ab nach Gesetzen, in denen die physikalische Zeit vorkommt, also die Echtzeit. Die Verarbeitungszeit ist der innere Oszillator eines Prozessors, der vollkommen unabhängig sein kann von der Echtzeit. Der kann schneller oder langsamer laufen, deshalb wird sich die Echtzeit nicht ändern. Und es gibt ja, wie wir in der Vorlesung über Energie gehört haben, Verfahren, dass man die Verarbeitungszeit beim Frequency Scaling, Voltage Scaling ändert, aber die Echtzeit bleibt natürlich die gleiche. Das heißt, Echtzeit und Verarbeitungszeit sind zwei unabhängige Zeitbegriffe, die es gilt, sehr sauber zu unterscheiden, und wenn man natürlich irgendwann einmal eine Brücke bauen muss zwischen Echtzeit und Verarbeitungszeit, dann kommt man in einem Clock-Domain-Crossing-Bereich. Das heißt, es sind unterschiedliche Clock-Domains. Wenn Sie zum Beispiel ein zeitgesteuertes System haben der Kommunikation, das nach der Echtzeit läuft, und ein lokales System haben der Verarbeitung, das nach Ihrer Clock ist, dann wird an der Grenze zwischen dem Verarbeitungssystem und dem Echtzeitsystem die Clock-Bereiche, die Clock-Domains werden überschritten. Und wenn wir immer zwei unterschiedliche Clock-Domains nicht treffen, dann muss man vorsichtig sein. Weil es hier, wenn man da nicht aufpasst, kann es zu mehr Stability-Probleme geben, Gleichzeitigkeitsprobleme und allem. Aber es gibt da Schaltungstechniken, die dieses Clock-Domain-Crossing sauber beherrschen. Im Wesentlichen läuft es so, dass man die eine Uhr stillsetzt, also die lokale Uhr, und sie von der Echtzeituhr steuern lassen, und dann gibt es keine Konflikte, weil die Verarbeitungszeit kann ich stillsetzen, die Echtzeit kann ich nicht stillsetzen, weil die Echtzeit geht immer weiter. Das wäre unsinnig. Aber in diesem Clock-Domain-Crossing kann man sich dieser Möglichkeit bedienen, die Verarbeitungszeit kurzzeitig auszusetzen, also Wait-States einzubauen, und dann, wenn die Echtzeit takt gekommen ist, dann kann man die Verarbeitungszeit lossetzen, die Daten reinschreiben, und man weiß, dass die nächste Echtzeit takt erst nach eben so und so viel Verarbeitungszyklen kommt, und damit hat man dieses Clock-Domain-Crossing sauber überlegt. Das ist also kurz der Unterschied Verarbeitungszeit, Echtzeit. Von der Echtzeit wollen Sie folgende Funktionen im Betriebssystem haben. Sie wollen aber sagen, periodische Zeitpunkte, die immer wieder kommen, das brauchen Sie für die ganzen zeitgesteuerten Nachrichten. Das ist das Erste. Dann wollen Sie Timeouts haben. Und bei den Timeouts muss man auch wieder aufpassen, ob man die Timeouts auf Echtzeit setzt oder die Timeouts auf Verarbeitungszeit setzt. Das ist in Echtzeitbetriebssystemen eine ganz erhebliche Entscheidung. Wenn Sie die Timeout auf Verarbeitungszeit setzen, was in den meisten Betriebssystemen gemacht wird, haben Sie natürlich sofort den Replikadeterminismus kaputt gemacht. Keinen Replikadeterminismus mehr. Sie müssen also die Timeouts auf ein Spaß-Echtzeitsystem setzen, damit Sie deterministisch bleiben. Sonst verlieren Sie den Determinismus. Weil die Uhren in den einzelnen Komponenten ja immer unterschiedlich sein können. Wenn es auch nur ganz kleine Unterschiede sind, damit verlieren Sie die Gleichzeitigkeit. Also hier Timeouts. Dann das Timestamping, das ist eine relativ wichtige Funktion, haben wir auch schon behandelt. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man das Timestamping möglichst nahe beim Auftreten des Ereignisses macht. Das heißt, es ist viel einfacher, die Uhrzeit in die Sensorknoten zu bringen und das Timestamping lokal bei den Sensorknoten zu machen, als die Daten in einen zentralen Rechner zu bringen und dort das Timestamping zu machen. Weil wenn Sie das Letztere machen, haben Sie natürlich die ganzen Jitter der Übertragung als Fehler in den Timestamps drin. Also Timestamps möglichst dort, wo die Ereignisse auftreten. Da möchte sie zu gewissen zukünftigen Zeiten, und normalerweise wird man hier auch die Echtzeit als Basis nennen, eine Aktion setzen. Das heißt, sie möchten zukünftige Zeitpunkte definieren können und zu diesen Zeitpunkten Aktionen setzen. Das ermöglicht ihnen, die Aktionen in einem verteilten System von mehreren Komponenten schön zu synchronisieren. Das heißt, alle sollen zu diesem Zeitpunkt, zu diesem zukünftigen, eine Ausgabe machen und damit wird das Ganze. Zum Beispiel, das ist vor allem wichtig in der Robotertechnik. Wenn Sie eine Menge von Freiheitsgraden haben und die alle gleichzeitig haben wollen, dann können Sie nicht sozusagen sagen, mach das jetzt, sondern Sie sagen, alle sollen gleichzeitig zu diesem zukünftigen Zeitpunkt diese Handlung setzen, dann ist das alles synchronisiert und wirklich gleichzeitig. Anders gibt es immer wieder die Wartezeiten. Und dann brauchen Sie diese letzte Funktion, die eigentlich nur für den menschlichen Komfort da ist, dass Sie die innere Zeit, die normalerweise eine lineare Zeit ist, am besten eine binäre Zeit, weil das am einfachsten zu handhaben ist, sondern eine Mischwarze zu verwalten, dass Sie die umsetzen in eine Art, wie wir den Zeitbegriff gewohnt sind, und das ist die gregorianische Kalenderfunktion. Dass Sie die Zeit umsetzen in Stunden, Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre, Schaltjahre, was alles ist. Diese bekannte Funktion, die man als die gregorianische Kalenderfunktion nennt. Wenn wir uns nun das Timing einmal noch genauer anschauen vom Input-Output-Interface, da gilt es auch zu überlegen, dass wenn man die Gesamtheit der Zeiten betrachtet, man sich nicht nur auf diese Zeiten, wo man ein Input-Signal am Rechner bekommt und ein Output-Signal an die Umgebung gibt, festlegen darf, sondern es auch eine gewisse Zeit braucht, die von der Trägheit der Sensorik und Aktuatorik abhängt, um wirklich den Wert zu erhalten, der in der Physik aufgetreten ist, also im physikalischen Weg aufgetreten ist. Denken Sie an Temperatursensoren, wenn die Temperatur steigt, wird natürlich nicht sofort der Sensor ansprechen, weil der ziemliche Trägheit im Sensor normalerweise ist. Anders bei Drucksensoren, Drucksensoren sind sehr schnell, da ist diese Zeit relativ kurz. Und das gleiche auf der Ausgabeseite, wenn Sie auf die Bremse im Auto steigen, so wird es einfach eine Zeit lang brauchen, bis die Bremse selbst die Position einnimmt, die Sie beabsichtigt haben. Selbst wenn Sie sagen, die Bremse soll diese Bremskraft anlaufen, brauchen Sie eine gewisse Zeit, um die Bremsmatten zu verstellen. Und diese Zeit ist natürlich von der Energie abhängig, die Sie zur Verfügung haben. Wenn Sie eine hohe Energie zur Verfügung haben, zum Beispiel wenn Sie Bremskraft verstärken kann, geht es viel schneller, als wenn Sie entweder selber mechanisch ausprobieren müssen, oder es ist zum Beispiel auch ein Problem der elektrischen Bremsen. Dass man in relativ kurzer Zeit, also innerhalb von Millisekunden, so viel Energie aufbringt, dass die Bremse tatsächlich so schnell anfangen kann wie bei einer hydraulischen Bremse, wo Hydraulik ja viel schneller reagiert, weil viel mehr Energie da ist. Also Sie müssen sehen, dass Sie hier eine gewisse Zeit haben und hier eine gewisse Zeit haben. Was auf der Output-Seite ein Vorteil sein kann, dass aufgrund dieser, normalerweise, das gibt natürlich Fälle, wenn Sie zum Beispiel einen Trigger ziehen bei einem Gewehr, dann lösen sie mit wenig Energie viel Wirkung aus. Nicht? Aber in vielen anderen analogen Output-Grenzen müssen sie Energie aufbringen. Sie können innerhalb eines Zyklus, aber einer Millisekunde, wenn das die Zykluszeit ist, können sie gar nicht so viel Energie aufbringen, dass sie irgendwas drastisch falsch machen können. Das heißt, wenn ein Ausgabewert falsch ist, spielt es in diesem Feld keine besondere Rolle, weil es eh wieder durch die Resilienz, durch die Mechanik des Aktuators ein falscher Wert einfach nicht umgesetzt werden kann, weil einfach nicht die Energie da ist, dass er das umsetzen kann. Das heißt, um auch hier wieder Verständnis zu bekommen über die verschiedenen Fehlererkennungsverfahren und Mechanismen, ist eine Gesamtsystembetrachtung notwendig. Sie dürfen sich nicht auf Einzelteile beschränken. Wie gesagt, eine Triggerfunktion ist natürlich sehr sensibel. Wenn Energie aufgebraucht wird, muss sie ein bisschen weniger sensibel in Bezug auf Ausgabewerte. Ich möchte hier auch nochmal auf diese, ich glaube, ich habe schon einmal hingewiesen, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf diese doppelte Rolle der Zeit in einem Echtzeitsystem. Die Zeit kann entweder abscheinen als Daten oder als Kontrollsignal. Das ist zu unterscheiden. In vielen Fällen genügt es, die Zeit als Daten anzusehen. Vor allem in allen Datenerfassungssystemen, über die Archivierung und so weiter, brauchen Sie keine Echtzeitsteuerung, also Echtzeitkontrolle, sondern Sie wollen Daten in Echtzeit genau erfassen. Das heißt, hier genügt es, wenn Sie eine genaue Ursynchronisation aufbauen und an der Quelle Zeit stempeln und alle Daten mit der Zeit am Entstehungspunkt versehen und dann im Nachhinein diese Daten auswerten. Das heißt, hier ist das Echtzeitverhalten eigentlich nicht im Vordergrund, sondern hier ist nur im Vordergrund die genaue Nullsynchronisation und das Zeitstempel an der Quelle. Beispiele. Denken Sie beim Rennfahrer, beim Skirennen. Na, was brauchen Sie? Sie müssen eine genaue Nullsynchronisation haben, Sie müssen den Zeitpunkt des Starts genau kennen und den Zeitpunkt im Ziel kennen. Aber die Zeitdifferenz, also die Laufzeit, die können Sie sich dann im nicht zeitkritischen Teil des Systems berechnen. Sie kriegen den Startzeitpunkt, den Zielzeitpunkt, der Vergleich ist so wenig, wie lange gebraucht hat. Ist aber keine Echtzeitverarbeitung mehr. Das ist ganz eine normale Frage. Ob die 100 Millisekunden früher oder später fertig wird, spielt keine Rolle. Ist das klar? Das heißt, wenn ich hier den Zeitbegriff richtig einsetze, kann ich mir viel Komplexität im System ersparen. Ich kann diese ganze Echtzeitverarbeitung letztendlich rausnehmen aus dem System. Wenn Sie hingegen bei dem gleichen Beispiel nicht in der Quelle und im Ziel Zeit stempeln, sondern sagen, Sie wollen das Ereignis Start und das Ereignis Durchfahrt durch Ziel zur zentralen Rechner übertragen und dort vergleichen, dann haben Sie die ganze Problematik, dass die Datenübertragung plötzlich eine Echtzeit-Datenübertragung sein muss und Sie jetzt schauen müssen, dass der Jitter und so weiter in der Datenübertragung kompensiert wird und minimal ist und so weiter. Also ein wesentlich größeres Problem. Das ist heißt, viel einfacher, Sie synchronisieren die Uhren, stempeln an den Enden der Branche für die ganze Übertragung der Daten, für die Verarbeitung und alles, ist dann kein wirkliches Echtzeitproblem mehr. Das ist also hier Zeitpunkt als Daten. Anders ist natürlich die Zeit als Kontrolle. Wenn Sie zum Beispiel eine Anlage zum Stillstand bringen müssen, weil irgendein Fehler oder was aufgetreten ist, und Sie drücken auf den Notausknopf, na, dann müssen Sie innerhalb einer gewissen Zeit Aktionen garantieren. Sie müssen die Anlage abschalten. Das heißt, hier tritt Zeit als Kontrollgröße auf. Das ist, glaube ich, in der Analyse von Anwendungen ist sehr genau zu unterscheiden, in welcher Rolle tritt die Zeit auf. Und Zeit als Kontrolle ist natürlich viel komplizierter zu realisieren als Zeit als Daten. Also wenn Sie analysieren, die anderen schauen, wie kann ich das so machen, dass die Zeit als Daten in den vielen, in den meisten Fällen ausreicht und ich nur wenige Fälle habe, wo Zeit als Kontrollgröße auftritt. Und folgend will ich noch ein paar Begriffe einführen zum Sampling, Polling und Internet. Das sind verschiedene Techniken, um den Sensor, also die Umgebungsdaten in den Rechner zu bekommen. Angenommen, ich habe irgendeine Größe, zum Beispiel Temperatur oder Druck, der ändert sich über die Zeit, wie hier angegeben. Dann besteht das Sampling darin, dass man sich ein gewisses Zeitraster vorgibt, periodisches, und für diese Zeitpunkte, die hier Pfeile dargestellt sind, den Wert dieser Real-Time-Entity beobachtet, also die Observation bildet. Das heißt, wesentliche JSON-Belege, die oft ich abtaste, wann ich abtaste, vom Rechner, ich kann also diese Zeitpunkte hier sehr schön innerhalb meines Rechners synchronisieren mit der Kommunikation, mit der Verarbeitung, erinnern Sie sich, wir haben diese zyklische Zeitmodelle aufgebaut. Ich kann jetzt so festlegen, dass unmittelbar bevor ich die Kommunikation bekomme, ich den Wert abfrage und damit eine sehr geringe Latenz habe zwischen dem Zeitpunkt des Samples und der Abfrage. Das ist also das Sampling. Ich möchte jetzt das Polling, schauen wir uns das Sampling noch einmal genauer an. Wenn ich nun die gesamte Wirkung, die ein Rechner daraus bringen soll, also die gesamte regelungstechnische Wirkung, dann habe ich hier den Sampling-Punkt. In einem verteilten System muss ich dann die gesammelten Daten zur Verarbeitung bringen, habe dann die Verarbeitungszeit und muss dann irgendwann wieder die Resultate an meinen Aktuator bringen, wo sie dann ausgegeben wird. Sie sehen also, die gesamte Totzeit, die in einem solchen System vorliegt, hängt ab von meinem, also wir bestimmen durch diesen Zeitpunkt hier bis zu diesem Zeitpunkt hier. Also in diesem Intervall ist der Rechner am Zug und die Größen, die hier gemessen werden, werden erst zu diesem Zeitpunkt hier Wirkung zeigen. Und das ist genau das, was wir in einem System Totzeit bezeichnen. Und ich meine, wie viele von Ihnen sich Regelungstechnik ein bisschen Grundlage angeschaut haben, Sie wissen, dass Totzeit in Systemen unangenehm sind. Die führen zu Instabilität und können zu Schwingungen führen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn man diese Zeit möglichst klein haltet. Wenn man sich nun nicht den Zustand, wenn nicht der Zustand von Bedeutung ist, sondern die Zustandsänderung, oder Zustandsänderung ist ein Ereignis, dann kann man das auch über seine Systeme durchführen. Man muss dann immer den alten Wert und den neuen Wert vergleichen, und wenn eine Änderung aufgetreten ist, wird das als Ereignis klassifiziert, das dann entsprechende ausgegeben wird. Denken Sie an ein Liftsystem. Wenn man es hier im Haus hat, aber jetzt liegt es. Wenn Sie den Liftknopf gucken, sind Sie eigentlich interessiert an dem Ereignis und nicht an dem Zustand. Wenn das Ereignis ist, jemand möchte den Lift holen. Jetzt die Frage ist, wie implementieren Sie dieses System? Da haben Sie zwei Möglichkeiten, es zu implementieren. Entweder Sie implementieren das im Sinne einer Ereignislogik, das ist nur eine Implementierungsentscheidung. Von außen gesehen ist die Wirkung eine sehr vergleichbare. Und schicken, wenn der auf den Knopf drückt, eine Nachricht an die Zentrale und sagen, der Lift ist angefordert worden. Das wäre eine Ereignisimplementierung. Eine Zustandsimplementierung wäre, dass wir sagen, Sie machen in diesem Lichtknopf ein kleines Speicherelement und stellen fest, ob der Knopf innerhalb eines Intervalls gedruckt worden ist, das merken Sie sich, und Sie fragen, sagen wir, alle 100 Millisekunden oder alle Sekunden über Sampling-System den Zustand dieses Schalters an. Und wenn der Schalter gesetzt ist, also der Zustand hoch ist, dann ist es, die hat dann den Schalter gedruckt, und wenn der Schalter nicht gesetzt ist, also frei ist, dann ist es nicht gedruckt. Das sind zwei unterschiedliche Implementierungen in der Logik. Welche Implementierung hat welche Vor- und Nachteile? Können Sie das einmal mit mir gemeinsam versuchen zu überlegen? Sie implementieren das also mit einem Speicherelement und Sampling, oder Sie implementieren das über Ereignisnachrichten mit Internet?
Bei Ereignissen brauche ich es eigentlich nur einmal senden zum Lift.
Für Ereignisse brauche ich es nur einmal senden, wenn also nichts vorliegt, wenn keine Nachricht vorliegt, wird bei dem Ereignis noch kein Verkehr auftreten und damit wird es in dem Sinn energiesparender sein.
Genau. Oder aufgedrückt wird oder in mehreren Stockwerken zu treffen, dann hat man auf einmal viel Verkehr.
Ja, also die Hochlastabschätzung ist bei der Ereignislösung natürlich viel komplizierter als bei der Zustandslösung. Wenn die Maschine so geht wie mir, wenn der Lift nicht kommt, dann drückt man doch dreimal rauf. Nicht? Das ist eigentlich redundante Nachricht. Wenn der Zustand gespeichert ist, dann wenn das lokal ist, spielt das keine Rolle. Da kann man beliebig oft nachdenken, es wird nicht mehr Verkehr abgesetzt. Wenn es Ereignisse sind, wird jedes Mal eine neue Nachricht abgesetzt, führt zu einer höheren Last. Also in der Hinsicht ist aus der Sicht der Lastabschätzung ist natürlich die Sampling-Variante, die wesentlich einfach erhöhen, weil durch die Hochlast und die Normallast immer die gleichen. Bei der Ereignislogik haben Sie plötzlich Hinterhand. Wie schaut es von der Übertragung aus? Von der Sicherheit der Übertragung. Weil die können jetzt natürlich jetzt diese Ereignis und das bringt mich dann. Dann schauen wir mal, bevor wir da reingehen, noch die Sachen bringen. Wenn Sie sich jetzt Ereignisse anschauen, dann kann natürlich sein, wenn Sie keine Spike haben, dass Sie nur kurzzeitig auf Ihren Liftknopf draufdrücken, wie zum Beispiel hier, und dann geht Ihnen dieses Ereignis verloren. Wenn Sie sehen können. Das heißt, wenn Sie Spike haben, dann muss sozusagen diese kurze Ereignis in ein mindestens so langes Ereignis wie das Sampling in der Hand gesetzt werden, damit Sie das Ereignis nicht verlieren. Das heißt, wenn Sie samplen, gehen Ihnen hochfrequente Ereignisse verloren, das ist ja genau das, was der Schengen-Theorie sagt, mit der Betrachter-Theorie. Jetzt schauen wir uns einmal die Position des Memory-Elements an. Dicht beim Sampling ist die hier draußen bei unserem Lichtknopf. Und hier wird eigentlich zu Zeitpunkten, die der Rechner bestimmt, eine Abfrage getätigt. Also der Rechner ist in der Kontrolle. Der Rechner entscheidet, wann möchte er anschauen. Das wird dann nie der Fall eintreten können, dass irgendwelche Ereignisse in den Rechner kommen, die dann den Rechner in kritischen Phasen treffen und er vielleicht dann in Schwierigkeiten kommt, wie das sein kann. Das Sampling erzwingt auch einen Mindestabstand von Ereignis. Und so ein Mindestabstand von Ereignis ist immer erforderlich, weil wenn Ereignisse beliebig nahe zueinander kommen können, dann kann ich einfach die Verarbeitungsfrequenz des Rechners überfordern. Das heißt, es gibt immer einen minimalen Abstand von Ereignissen, der vom Rechner noch verarbeitet werden kann. Und wenn Sie, dem ist es irgendwie erzwingen, und das Sample zwingt Ihnen diesen minimalen Abstand. Wenn Sie Interrupts haben, dann können Sie das unter Umständen nicht erzwingen. Dann können Sie diese Abstand beliebig kommen. Bei einem Lift wie hier, aber denken Sie es ein Hochhaus mit 100 Stockwerken und 10 Liften, die parallel laufen und überall nur ein Audio-Knopf, da könnten schon sehr viele Interrupts in kurzer Zeit kommen. Die Frage ist, bringt die Verarbeitung durcheinander. Wir wollen jetzt ein alternatives Konzept zum Sampling bringen. Da sagen wir, Sie haben hier einen Druckknopf und wir definieren, in der Literatur sind die Begriffe, wie gesagt, leider nicht sehr einheitlich ausgeprägt. Wir wollen sie deshalb hier definieren, damit wir zumindest in dieser Gruppe eine einheitliche Begriffsbildung haben. Sie führen das Memory-Element, sagen überall im Sensor, Memory-Element zu haben, ist relativ teuer. Die tun sich das Memory-Element im Rechner stellen. Das war auf der einen Seite die Vorteile, die Sampling haben, und auf der anderen Seite ist diese Memory-Element zu sparen. Das nennt man das Poly. Das heißt, Sie haben immer hier Rechner ein Memory-Element und fragen dieses Memory-Element wieder unter der Kontrolle des Rechners an. Die Leitung, die zwischen hier und dem Memory-Element gesetzt wird, ist eine normale Analogleitung. Man kann logisch einfach einen Druckknopf stellen, hier über eine Leitung. Ja. Was ist jetzt der Vor- und der Nachteil von Poly gegenüber dem Sample?
Die Leitungslänge beim Polling, also im Wesentlichen, man braucht nicht immer Nachrichten schicken, sondern es reicht ja den Schalterzustand quasi über die lange Leitung abzufragen und hat dann nicht das Problem, einen Nachrichtenverlust zu haben.
Die Kapazität dieser Leitung wird nur beansprucht, damit ein Signal kommt und sonst nicht, und damit wieder Energie sparen. Der Nachteil aber ist, dass diese Übertragung ungesichert ist, wenn irgendwelche Spikes auftreten. Dann werden Sie natürlich fehlerhafte Informationen im Memory-Element haben. Das heißt, wenn Sie das hier machen, das Sampling, also der Seite, dann können Sie mit gesicherter Datenübertragung arbeiten, das können Sie mit CNC oder mit error-korrigierenden Codes arbeiten, und wenn irgendwelche Fehler in der Leitung auftreten, wird es hier nicht die Memory-Element so beeinflussen. Zwischen Lösungen auf die Bedingung der Ecke. Aber nun zur dritten Möglichkeit gehen schon Interrupt, dass also unser Lift-Knopf einen Interrupt auslöst. Und wenn wir uns das jetzt semantisch veranschaulichen, haben Sie dann bei einem Interrupt eigentlich folgende Lösung. Sie haben hier ein Memory-Element Bei Menschen ob der Speicher sie ein Signal so lange, bis die laufende Instruktion abgearbeitet ist, bis also die CPU unterbrochen werden kann, und führt dann von außen ein Signal an die Steuerung des Rechners, also in die Kontrolllogik. Das heißt, der Unterschied zwischen Polling und Interrupt ist, dass beim Interrupt Sie in der Software bestimmen, wann Sie die Umgebung anschauen, also beim Polling, und beim Interrupt Ihnen von außen ein Kontrolltransfer in die Interrupt-Routine aufgezwungen wird. Ist der Unterschied klar? Das heißt, hier geben Sie die Kontrolle nach außen und im anderen Fall behalten Sie die Kontrolle im Wähler. Ist natürlich klar, dass wenn Sie das an der Zuverlässigkeit betrachten, diese Konstruktion hier, wenn da irgendwo Wackelkontakt auftritt, bringen Sie das ganze System in den Schleuder, weil dann treten beliebig viele Interrupts auf und Sie können dann einfach das System wieder keine Admin überlassen. Das heißt, im Grunde, haben Sie beim Sampling die sicherste Übertragung, allerdings auch vom Schlafen die aufwendigste. Beim Polling haben Sie das Memory-Element bei der CPU, was natürlich jetzt auch von unserer ganzen Fault Containment Units ein Problem wird, weil hier sind die Schalter eigene Fault Containment Units. Hier ist alles eine Fault Containment Unit und wenn die CPU Schwierigkeiten hat, Sie wollen die CPU resetten, verlieren Sie beim Polling alle Zustände von den Sensoren. Beim Sampling natürlich nicht. Beim Sampling ist der Zustand außen gesperrt. Das nächste Mal, wenn Sie abfragen, kriegen Sie wieder die ganzen Informationen aktuell herein und Sie brauchen nicht erneut diese ganzen Events betätigen. Und beim Internet haben wir gesprochen. Ich wollte jetzt sagen, Sie haben folgendes Problem hier und diese MINT-Problematik, auf die ich schon hingewiesen habe, noch einmal kommen. Sie sollen ein System konstruieren, wo Sie in einem Reservoir das Wasserniveau konstant halten. Und angenommen, wenn der Sensor Kopf nass wird, gibt er ein Signal. Jetzt die Frage, wie legen Sie da die Logik fest? Und da sehen Sie natürlich, wenn kleine Wellen kommen, dann geht es öfter nass werden, wenn größere Wellen kommen, Sie werden relativ Schwierigkeiten haben, hier eine minimale Anzahl zwischen Ereignissen festzustellen, wie überhaupt. Deshalb, wenn Sie das Ganze hier interabgesteuert betrachten, wenn Sie ein sehr unzuverlässiges System bauen, wenn Sie das Ganze allerdings mit Sampling betrachten und vielleicht dann drüber noch integrieren, können Sie die Robustheit des Systems wesentlich erhöhen. Das Problem der Interrupts ist in verschiedenen sicherheitskritischen Systemen ein besonders großes Problem. Wenn immer solche Interrupts vermeiden, das mag vielleicht jetzt eine andere Sicht der Echtzeit-Datenverarbeitung sein, als wir es bisher gewohnt haben, wo man sagt, Echtzeit-Datenverarbeitung heißt Verarbeitung von Interrupts. Versuchen Sie Interrupts zu vermeiden, wenn immer Sie können. Das ist das größte Problem. Aber Sie können es nicht immer vermeiden. Vor allem dann, wenn Sie sehr schnelle Prozesse haben, die Sie sehr genau positionieren müssen, dann können Sie den Interrupt nicht vermeiden. Und das ist zum Beispiel in der Motorsteuerung beim Auto die Position der Kurve wäre. Es gibt da eine Sensorik, wo wenn die Kurbelwelle einen gewissen Punkt überschreitet, wird ein Signal ausgelöst und wenn Sie dieses Signal natürlich verzögern, weil Sie samplen, dann haben Sie ein Problem. Sie könnten natürlich in diese Sensorik einen Zeitstempel einbauen und das machen, aber das macht man nicht, weil man auch relativ schnell agieren muss. Also in diesem Fall kommt es notwendigerweise zum Interrupt, aber wenn immer Sie eine Interruptsteuerung haben, gibt es das Problem der falschen Interrupts. Das heißt, dass beim Fehler Sie Interrupts zu viel Interrupts bekommen oder zu wenig Interrupts bekommen. Und deshalb wird zum Beispiel die Betriebssysteme im Auto, also in einer Motorsteuerung, werden für jeden Interrupt, also Sie haben eigentlich nur einen Interrupt, das ist diese Kurve, alles andere wird über Sampling gemacht, aber für jeden Interrupt brauchen Sie drei Tasks im Betriebssystem. Und zwar, der erste öffnet Ihnen das Fenster, weil Sie den Interrupt annehmen können. Der zweite Task schließt Ihnen das Fenster, wenn der Interrupt nicht mehr auftreten darf. Das heißt, Sie erlauben den Interrupt nur in einem Fenster, in einem erwarteten Fenster. Das heißt, offensichtlich falsche Interrupts, die außerhalb dieses Fensters kommen, werden Ihnen diese beiden Tasks abgefangen. Wenn also hier ein Interrupt kommt, bevor das Fenster offen ist, weiß der Rechner, das ist ein falscher Interrupt, weil er zu früh gekommen ist. Und wenn hier noch kein Interrupt aufgetreten ist, weiß der Rechner, dass ein Interrupt verloren gegangen ist. Das heißt, Sie schließen sozusagen diese Interrupt in ein Fenster ein, und wenn dieses Fenster natürlich wieder dynamischer rechnet, die ein bisschen von der Motor dreht. Also Sie wissen genau, dass der Interrupt innerhalb von 10 oder 5 Grad kommen muss von der Kurbelwelle, und Sie wissen ja, wie schnell sich die Kurbelwelle dreht. Die kann sich nicht von einem Moment wieder die Energieproblematik zu anderen Moment so drastisch verändern. Das heißt, Sie legen diese beiden Zeitintervalle dynamisch fest und Sie erwarten den Interrupt in diesem Zeitintervall, und dann ist es wahrscheinlich ein richtiger Interrupt. Selbst wenn er nicht ganz richtig ist, spielt das keine wirklich große Rolle, dann haben Sie wieder falsche Zeitmessung, aber keine drastisch falsche Zeitmessung. Warum ist das so wichtig? Wenn Sie von diesem Interrupt aus, sagen wir, die Einspritzung auslösen, sondern das ist der Interrupt, der beschrieben wird, wann ich einspritzen soll, zu diesem Zeitpunkt später, und dieser Interrupt ist krass falsch, dann könnten Sie den Motor mechanisch kaputt machen. Das heißt, denken Sie mal beim Auto. Sie haben, wenn Sie fahren ein Auto mit 3000 Umdrehungen pro Minute, das sind 50 Umdrehungen pro Sekunde, und das soll, 5000 Stunden fahren, und wenn einmal ein Interrupt falsch kommt, ist der Motor mechanisch kaputt. Das heißt, die Zuverlässigkeit, die Sie hier verlagern, ist extrem hoch, und deshalb ist es in diesem Fall auch wichtig, dass man krass falsche Interrupts erkennt und herausfindet. Wenn Sie das nicht machen können, dann könnte das Auto über 1000 Stunden einmal der Motor kaputt werden, weil Sie hier falsch angeschaltet haben, die Einspritzung falsch gemacht haben. Das sind welche Anforderungen hier, die Zuverlässigkeit des Ganzen haben. Da ist es schon wichtig, dass man hier. Also noch einmal die Zusammenfassung hier: Sampling, Polling und Interrupt. Wenn immer geht es auf Sampling, ist zwar das teuerste, aber das sicherste Verfahren. Verhindern Sie Interrupt, und Sie können außer dort, wo Sie es nicht können, das ist auf jeden Fall die größte Problematik und erfordert den meisten Aufwand in der Software um den Interrupt. Genau. Okay, über die Ergebnisprotokolle haben wir bereits gesprochen. Ich brauche nichts zu sagen. Vielleicht nochmal Wiederholung zu Byzantine Agreement. Wir haben bei der Ursynchronisation angesprochen, man braucht F plus 1 Nodes. Also wenn Sie einen Byzantine-Fehler machen wollen, müssen Sie 4 Knoten haben, müssen Sie Byzantine Agreement mindestens F plus 1 Kommunikationspfade haben, wenn Sie einen Fehler erkennen wollen, also markieren wollen, müssen Sie mindestens 2 Kommunikationspfade haben. Und wenn Sie den Richard-Knoten entdecken wollen, müssen Sie F plus 1 Runden der Kommunikation haben. Also wenn Sie wissen wollen, wer wirklich hier der byzantinische Knoten ist, müssen Sie F plus 1 mal Informationen austauschen. Okay, das also zum Byzantine Agreement. Damit möchte ich für heute Schluss machen, und in der nächsten Stunde werden wir dann noch über Scheduling sprechen und dann noch zusammenfassen. Und wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, bitte für insgesamt die Vorlesung stellen, wo wir die bitten, bringen Sie die morgen zur Sprache, da können wir es noch einmal diskutieren, dass Sie hinterher ein bisschen genauer Verfahren erklärt haben. Morgen ist die Zeit, wo Sie es können. Das Scheduling wird das ungefähr die erste Hälfte beschäftigen, und dann sind wir frei, in einer Zusammenfassung noch den Rest zu machen. Danke für